Hans-Gerd Paus, Pfarrer aus dem Münsterland, er hat's geschafft. Im Sommer vergangenen Jahres, da brach er am Nordkap auf und pilgerte einmal durch Europa, immer Richtung Süden. 231 Tage ist es her, da haben wir zum ersten Mal gesprochen. 231 Tage ist es nun soweit und er kann sagen, Ziel erreicht. Er ist auf Malta angekommen. Hallo Pfarrer Paus, herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Grüß Sie.
Herzlichen Dank, ja. Ich bin genauso erfreut, wie manche auch überrascht sind.
Ja, also ich bin sowohl erfreut als auch überrascht. Wie haben Sie sich denn jeden Tag aufs Neue motivieren können?
Ja, anfangs war das tatsächlich die Euphorie, wo ich merkte, boah, ich komme voran und jetzt überschreite ich eine Grenze schon wieder, jetzt kommt die nächste Grenze. Und irgendwann war das selbstverständlich. Es war gar nicht mehr die Frage da, laufe ich oder laufe ich nicht, sondern das war einfach Tagesthema zu laufen. Und dieses Laufen, stellte ich fest, im Laufe der Zeit gab mir auch Sinn. Also ich hatte Zeit, das war Luxus, Luxus pur. Ich hatte Zeit zum Nachdenken, zum Sehen, zum Erleben und alles in einem Schritttempo. Ich musste nichts hektisch erleben. Das war wunderschön und das war auch, ich vermute, mit die Motivation, ja.
Okay, nehmen Sie uns nochmal so mit auf Ihre Reise. Losgegangen ist es oben am Nordkap, ganz, ganz weit oben in Norwegen. Und jetzt sind Sie angekommen auf Malta und einmal quer durch Europa. Wie viele Kilometer haben Sie zu Fuß zurückgelegt?
Also ungefähr 6.500 Kilometer. Ich glaube ein paar mehr, aber 6.500 sagt mein Zähler.
So, und das ist ja eine beachtliche Kilometerleistung. Wie geht's Ihnen denn körperlich?
Letztendlich geht es mir, mental gehört auch zum Körper dazu, mental geht es mir super gut. Mein Knie hat ein paar Mal Lessen, aber erst 19 Kilometer vorm Ziel hatte ich ein kleines Missgeschick mit meinem Knie und seitdem tut es weh und dann noch so ein Leistenbruch, da muss operiert werden, aber das kann man alles mit Hilfsmitteln überbrücken.
Du, Leistenbruch höre ich jetzt gerade, Herrgott, was ist passiert?
Ja, wenn man jeden Tag durch die Wildnis läuft in Skandinavien und damals wegen des vielen Proviants 20 Kilo auf dem Rücken hat, dann kann das schon mal sein, dass so eine Leiste das nicht leistet.
Es ist nicht zu fassen, dieser Mensch, unglaublich. Sie haben ja auch bei Polar Steps, ich bin fassungslos, Sie haben ja auch bei Polar Steps uns alle mitgenommen auf Ihrer Reise mit täglichen Texten, Gedanken, Bildern. Wieso haben Sie das gemacht?
Ja, das war eigentlich Eigennutz, muss ich sagen. Denn diese Reise hat ja genau mit dem zu tun, was mich früher, also vorher viele gefragt haben, wie ich mit Einsamkeit umgehe. Und ich hatte da das Gefühl, dadurch, dass ich erstmal alles, was ich, erstmal ich fotografiere gerne. Ich habe nur das Handy dabei gehabt, aber man kann mit dem Handy auch recht gute Fotos machen, finde ich. Das war schon mal das Mitnehmen dieser Tage für mich, das Fotografieren. Das ins Wort zu bringen, war dann auch so eine Selbstreflexion. Ich habe ja nicht alles veröffentlicht, was ich in mein Tagebuch geschrieben habe. Wobei ich habe schon viel geschrieben, aber ich habe nicht alles veröffentlicht. Aber das war schon so eine Selbstreflexion dann, dieses Schreiben. Und dann auch noch eine Antwort zu bekommen, das war Kommunikation. Das war mir hilfreich. Mhm. Ich denke, das war auch Eigennutz. Es war nicht nur, ich will jetzt viele Leute gewinnen oder Likes, darum ging es mir gar nicht. Ich brauchte einfach auch die Kommunikation. Und die war gerade oben im Norden, Skandinavien ist ja gar nicht gegeben. Ich traf einmal ein menschliches Wesen. Und nicht jeder hat sich dann mit mir unterhalten. Und das war so ein Ersatz dafür. Und dann habe ich natürlich durchgezogen, ne? Muss ich ja auch sagen.
Also wir ziehen ja immer unseren imaginären Hut vor Ihren Leistungen. Und jetzt haben Sie ja wirklich zahlreiche Länder durchquert. Ich sag nochmal, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Österreich, Italien. Und dann sind Sie jetzt ja über Sizilien dann
nach Malta. Ja, aber die Schweden haben Sie jetzt verschluckt und die Finnen haben Sie verschluckt.
Ach ja, das ist ja auch noch da oben, stimmt. Auf jeden Fall sind Sie jetzt in Malta gelandet. Wie haben Sie denn die verschiedenen Kulturen erlebt?
Das ist eine schwere Frage eigentlich. Ich müsste dann sehr differenziert darauf antworten. Erstmal, ich fand die Norweger und Schweden sehr korrekt, sehr fein, sehr, sehr liebenswürdig, wenn auch so ein bisschen verschlossen anfangs. die Italiener, die sind so, haben so eine Hau-drauf-Mentalität so, aber jetzt nicht im Negativen, sondern einfach hallo, schau und dann nochmal schau. Italien selber habe ich als sehr schmutzig erlebt, was ja auch wohl dann mit der Einstellung der Italiener zu tun hat. Die Landschaft, die schönsten Stellen sind vollkommen zugemüllt mit nicht nur Hausmüll, sondern auch ganzen Wohnungseinrichtungen. In den schönsten Seen liegen alte Kühlschränke, keine Ahnung, was da alles liegt. Also die Straßenränder sind vollgemüllt. Das habe ich als schmerzhaft empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als ich jetzt nach Malta übersetzte, habe ich erst gedacht, das geht jetzt so weiter hier, weil im Hafen war es nicht so sauber. Aber die Stadt ist ausgeputzt. Da liegt nirgendwo Müll. Und überall wird gefegt. Und das habe ich selber als wohltuend erlebt. Also, weil diese wunderschöne Natur oder diese wunderschönen Gebäude, diese wunderschöne Stadt, die kriegt so viele Abstriche bei mir im Kopf, wenn ich ja nur Müll sehe, dann fühle ich mich nicht mehr wohl. Mhm. Und das, ach so, Sie sprachen jetzt aus verschiedene Kulturen.
Ja, das wäre so das Eigentliche gewesen, aber das mit dem Müll, das kann ich nachvollziehen. Ich habe es auf Sizilien genauso erlebt, ja.
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja auch eine kulturelle Art, ne, zu sagen, wie es den Innenhäusern war es top. In Italien, wirklich hervorragend sauber und ordentlich. So diese Art, wie es vor meiner Tür aussieht, interessiert mich nicht. Ich habe mit der Jena auch unterhalten, er sprach mich auf die deutschen Windräder an. Und dann sage ich mal, irgendeine. Ganz ehrlich, wir finden die nicht schön. Mhm. Das ist ja, das spricht ja auch etwas über deren Denkart, über Verhältnis zur Natur, zur Umwelt aus. Das ist auch eine kulturelle Geschichte dann. Und andererseits sind sie, ja, es muss schön sein. Also sie haben ein tolles Design, diese Italiener, aber lassen alles wieder verkommen. Die Einstellung zu den Dingen und zu der Natur ist sehr unterschiedlich in den verschiedensten Ländern. Mhm. Und die ist hervorragend in Skandinavien, muss ich ehrlich sagen. Deutschland hält so die Waage. Italien ist dann der absolute Bruch. Und Malta ist wieder ganz anders eingestellt, mit den Dingen umzugehen, mit dem, was sie geschaffen haben, umzugehen, mit der Natur umzugehen. Ein ganz anderes Erleben.
Mhm. Die sind ja auch vor allem in Italien an sehr vielen Wegkreuzen und Gedenkstätten für verunglückte Autofahrer vorbeigekommen. Das habe ich in ihrem Status immer gesehen. Was hat das mit ihnen gemacht?
Das hat mich tief, tief traurig gemacht. Ich habe mir sehr viele davon angeschaut. Es sind zu 90% junge Männer, die gestorben sind. Und wenn ich deren Fahrstil erlebte, dann denke ich, das hatte mit dem Autofahrstil zu tun. Und ich habe recherchiert, in Italien gibt es, wenn ich das richtig recherchiert habe, ungefähr 40% mehr Todesfälle als in Deutschland, auf die Einwohnerzahl hochgerechnet. Das ist so schmerzhaft und erschreckend, wie viele junge Leben da tatsächlich keine Chance bekommen. Und mir geht es jetzt nicht um Schuld. Einfach nur, um die Leichtigkeit über sowas wegzugehen. Ich habe den Eindruck, ich habe einen Unfall auch erlebt, da habe ich erste Hilfe geleistet. Da war ein Fahrradfahrer vom Autofahrer angefahren worden. Er lag dann also halb bewusstlos auf der Straße. Keiner kümmerte sich um den Mann, sondern drei Leute stritten über irgendetwas, das ich nicht verstand. Hm. Und dann habe ich nur gedacht, es ist leichter, ein Wegkreuz aufzustellen, als sich um den Verletzten zu kümmern. Also das war ein böser Gedanke, aber das würden die auch mit Sicherheit vehement verleugnen. Mhm. Aber es war so schmerzhaft zu erleben, dass sich keiner um diesen Mann, der auf der Straße lag, ich habe den dann in die stabile Seitenlage gesetzt und die wollten nicht den Krankenwagen rufen. Ich habe es nicht geschafft, dass sie den Krankenwagen rufen.
Und was haben sie dann gemacht?
Dann
sind sie weitergegangen irgendwann.
Ich bin so lange da geblieben, bis der wieder bei Bewusstsein kam.
Okay.
Dann haben wir den angesprochen und so, dann konnte er sich nachher auch aufrecht setzen. Und die haben, dann hat er auch gesagt, nein, ich will keinen Krankenwagen. Und dann bin ich weitergegangen, was soll ich tun?
Naja, klar. Und weitergehen möchten Sie ja auch in Zukunft noch. Es ist ja noch geplant, dass Sie jetzt auch noch von Ost nach West pilgern. Also Istanbul, Santiago de Compostela. Ich habe mal gegoogelt, das sind 3700 Kilometer. Ich würde jetzt mal so frech sagen, das machen Sie doch mit links.
Nee, mit links mache ich das, glaube ich, nicht. Aber ich bin froh, dass es kürzer ist. Ja, ich hatte grob 4.000, weil ich nicht genau weiß, welche Route ich dann nehmen werde. 4.000, das wären 160 Tage. plus minus, dann könnte ich Ende dieses Jahres abgeschlossen haben, wenn es mir gelingt, so Mitte Mai oder zweite Maihälfte zu starten. Ganz genau.
Ja, dann.
Mit links nicht, aber mit ein paar Monaten, ja.
Pfarrer Paus, dann geben Sie uns bitte Bescheid. Wir möchten gerne auch Etappe 2 mit Ihnen verfolgen und Sie verfolgen auf Ihrem Weg nach Santiago de Compostela. Ich danke Ihnen recht herzlich, wünsche alles Gute. Wann geht's nach Hause Richtung Deutschland?
Am 14. fliege ich bis Düsseldorf und dann nehme ich den Zug. Am 15. allerdings erst. Ich übernachte eine Nacht in Düsseldorf, weil ich spät ankomme.
Okay, und dann erstmal Füße hochlegen und sich auch auf jeden Fall bitte hier um Ihre gebrochenen Rippen kümmern, ne?
Die habe ich zum Glück noch nicht, aber ich weiß, was Sie meinen, ja.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Dankeschön.
Jo, tschüss.